Es wurde berichtet, ein Nationalgardist, der Kinder verfolgte, die sich hinter einer Gaststätte versteckt hatten, habe dem Wirt den Arm abgetrennt, als dieser versuchte einzugreifen. Unter den Schwerverletzten, deren Namen wir kennen, befanden sich 10 Frauen. Die Wiener Gassenzeitung meldete 282 Verwundete und 18 Tote. In einem radikalen Pamphlet, das im Jahr darauf in Bern veröffentlicht wurde, um Geld für deutsche Flüchtlinge zu sammeln, wurde übertriebenerweise behauptet, Hunderte von Männern und Weibern seien niedergehauen und erschossen worden. Unabhängig von den genauen Zahlen war dieses Ereignis für viele Wiener Beobachter ein Schock, der ihnen die Augen öffnete. Die Teilnehmer hatten dem Ereignis besonderes symbolisches Gewicht verliehen. Auf ihrem Weg zum Praterstern hatten die marschierenden Arbeiter die Fahnen des 26. Mai in die Hand bekommen, eine Reverenz an den 2. Mai-Aufstand, als die Männer der Nationalgarde und der Akademischen Legion die Kontrolle über die Stadt übernommen hatten. Das war ein Zeichen dafür, dass die Arbeiter den Horizont der Revolution zurückdrehen wollten, dass sie sie als Prozess und nicht als Ereignis betrachteten. Die Gardisten erbeuteten dann ihrerseits die Fahnen und trugen sie als Trophäen triumphierend durch die Stadt. Ein irritierendes Detail, zumindest für linksradikale Beobachter, war: Die Akademische Legion hielt sich von den Unruhen fern. Selbst der radikale Jurastudent und Mitbegründer des Sicherheitsausschusses Adolf Willner, der für seine Forderung nach höheren Löhnen und dem 10-Stunden-Tag bekannt war, hatte sich nicht auf die Seite der Arbeiter gestellt und sie stattdessen aufgefordert, die neuen Maßnahmen nicht anzufechten. Der Sicherheitsausschuss und die Akademische Legion schienen sich von der Arbeiterschaft, die zu vertreten sie vorgaben, abzukoppeln. Die ekstatische Verbrüderung, die Karl Borkowski so begeistert hatte, war Vergangenheit. In diesem Sinne ähnelte der 23. August, wenn auch in sehr abgeschwächter Form, den Pariser Junitagen. Und wie ihre französischen Kollegen hatten auch die Gemäßigten in Wien nicht die Absicht, ihren Vorteil aus der Hand zu geben. Im Vertrauen darauf, dass sie die Revolution von nun an in den Griff bekommen würden, kündigten die Minister die Vereinbarung mit dem Sicherheitsausschuss zur Teilung der Macht. Der Ausschuss löste sich pflichtschuldig selbst auf, weil er überzeugt war, dass er in seiner Kernaufgabe versagt hatte. Das war die erste schwere Niederlage. Dem Radikalismus der Arbeiterklasse fehlte nun jegliches politische Forum. Viele befürchteten zu Recht, dass ein bewaffneter Gegenschlag bevorstand. Ein Jahr später erinnerte sich der geflohene Radikale Albert Rosenfeld an den 23. August als ein schwarzes Blatt in der Geschichte unserer Tage. Für die radikale Wiener Gassenzeitung war klar, dass die Revolution an einem Wendepunkt angelangt war. Eine finstere Zukunft stand bevor. Die Arbeiter würden sich nicht mehr wie Vieh auf der Straße zusammentreiben und niedermähen lassen. Von nun an würden sie sich vernetzen und konspirieren. Sie würden mehr als nur Figuren aus Lehm und Stroh zu Grabe tragen. Sie würden eine feste Phalanx gegen das Besitztum bilden. In den Scharmützeln des 23. August erkannten die aufmerksameren Wiener Beobachter einen Bruch in der Struktur der Revolution.